Tick-tack, 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 Radio-Attack. Eine andere Welt ist möglich.
Sag ich mal, nicht nur Probleme, die es in Südeuropa gibt, sondern auch in der Tat auch in Österreich. Also das betrifft einfach fehlende Arbeitsverträge, mangelnde Schutzmaßnahmen am Feld, fehlende Infrastruktur. Ich denke, es kommt wirklich darauf an, diese Machtgefälle innerhalb der Wertschöpfungsketten auch anzugreifen, dass wir hier zu einer Umverteilung der Wertschöpfung kommen, eben hin zu den Arbeiterinnen und eben so gewisse Initiativen wie Foodcoops, solidarische Landwirtschaften, die es einfach mittlerweile wirklich überall gibt und wo auch der Zugang dazu leicht ist. Also ich kann wirklich nur jede Person dazu motivieren, sich in einer solchen Initiative zu engagieren. Und
hallo und willkommen bei Radio Attac. Zur Folge 1118, heute mit mir, Gerhard. Ich habe mir vor kurzem einen Dokumentarfilm vorab angeschaut, der beim Filmfestival Hunger macht Profite gezeigt werden wird. Und in diesem Film habe ich eine Sache gelernt, nämlich, dass die Realität oft unsichtbar ist. Im Dokumentarfilm Der Pickers geht es nämlich um ErntehelferInnen in Südeuropa, die in Italien, Griechenland, Spanien, Portugal Obst und Gemüse pflücken, das dann bei uns im Supermarkt landet, allerdings unter oft sehr ausbeuterischen Bedingungen. Und dieser Teil der Realität ist etwas, was eben unsichtbar bleibt, wenn wir einkaufen gehen, und der Film Der Pickers macht eben genau diese Realität sichtbar. So wie auch die anderen Filme, die bei Hunger macht Profite gezeigt werden, gewisse Facetten der Realität sichtbar machen, die sonst unsichtbar bleiben. Das Festival Hunger macht Profite dreht sich um die Themen globale Landwirtschaft und Ernährung und es startet Mitte Oktober zunächst in Wien und zwar konkret von 9. bis 12. Oktober im Admiralkino. Dann ab 15. Oktober geht es weiter in Niederösterreich und dann geht es weiter in den anderen Bundesländern. Die genauen Termine und Spielorte finden sich auf der Webseite hungermachtprofite.at. Die anderen Filme, die drehen sich um Themen wie zum Beispiel Landgrabbing, also illegalen Landraub durch europäische Konzerne in Westafrika. Es geht um verantwortungsvolle, nachhaltige Viehwirtschaft in Frankreich und es geht um die Zerstörung des Amazonas-Regenwalds, um die Interessen, die da dahinter stecken und um den Kampf dagegen. Und im Film Der Pickers geht es eben, wie gesagt, um die Praxis in landwirtschaftlichen Betrieben in Südeuropa. Und über dieses Thema spreche ich jetzt mit einer Expertin aus dem Festival-Team von Hunger macht Profite. Hallo Elisabeth, willkommen bei Radio Attac.
Hi.
Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Elisabeth oder Elli. Ich arbeite bei FIAN Österreich, bei der Internationalen Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung, die gemeinsam mit der ÖBV und mit Attac und mit Normal.at die Filmtage Hunger macht Profite organisiert. Genau, ich arbeite, bin noch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der BOKU, wo es eben auch ganz viel um Landwirtschaft geht, aber eher im Bereich Szenarienarbeit, Landwirtschaft im Klimawandel.
Lass uns über den Film Der Pickers der deutschen Regisseurin Elke Sasse sprechen. Warum habt ihr den für das Festival ausgewählt?
Den Film haben wir ausgewählt, weil er einfach ja wirklich sehr präzise und auch teilweise ja auch sehr schockierende Einblicke gibt in die Arbeits- und Lebensrealität migrantischer Landarbeiterinnen in Südeuropa, die mit ja systematischen Missständen konfrontiert sind oder auch deren Arbeit von diesen systematischen Missständen geprägt wird. Und wir es unheimlich wichtig finden, dass dieses Thema auch in der Bevölkerung ankommt und uns bewusst wird, dass die Lebensmittel, die wir konsumieren, auch teilweise in Verbindung mit Menschenrechtsverletzungen stehen. Genau, deswegen war uns das sehr wichtig. Ich finde, der Film ist sehr gut gelungen, aber natürlich auch ja, hinterlässt uns auch mit einem bitteren Geschmack, dem wir versuchen auch entgegenzuwirken. Also wir bieten ja auch im Nachhinein zu den Filmen, die wir zeigen, immer Filmgespräche an, wo auch das Publikum die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und eben nicht in so einer Ohnmacht verhaftet bleibt, sondern auch aufzuzeigen, was kann man tun, welche Organisationen gibt's, die sich mit diesen Themen beschäftigen und auch versuchen, politischen und strukturellen Wandel voranzubringen.
Der Film zeigte einige ganz konkrete Beispiele in den genannten Ländern von Arbeiterinnen und wie sie leben und arbeiten. Und das sind alles Dinge, die man, wenn wir im Supermarkt Obst und Gemüse kaufen, nicht sieht. die aber trotzdem in, quasi in der Geschichte dieses Produkts dann drinnen stecken, das wir kaufen, also diese Geschichte der Ausbeutung. Kannst du das ein bisschen einordnen in einen größeren Kontext? Also wie gesagt, laut Film sind 1 Million migrantische LandarbeiterInnen tätig in südeuropäischen, in der Landwirtschaft. Aber wie verbreitet ist dieses Problem der Missstände, die im Film genannt werden? Wie verbreitet ist dieses Problem der Ausbeutung wirklich? Also wenn ich jetzt im Supermarkt zum Beispiel Orangen aus Spanien kaufe oder Paradeis aus Italien, wie groß ist die Gefahr, dass in diesem Produkt Ausbeutung drinnen steckt?
Nach unserer Einschätzung ist diese Gefahr sehr hoch. Wir sehen auch, dass die Ausbeutung, wie sie im Film dargestellt wird, nicht nur eine Ausnahme ist oder nicht nur, wie manchmal gesprochen wird, bei einigen so schwarzen Schafen in Anführungsstrichen passiert, sondern dass es eher die Regel ist, dass Landarbeiterinnen mit multidimensionaler Diskriminierung konfrontiert sind. Das betrifft Unterbezahlung, das betrifft fehlende Schutzmaßnahmen, aber auch Rassismus. Und das sind eben nicht nur, sag ich mal, nicht nur Probleme, die es in Südeuropa gibt, sondern auch in der Tat auch in Österreich. Und genau, also das betrifft einfach fehlende Arbeitsverträge, mangelnde Schutzmaßnahmen am Feld, fehlende Infrastruktur, beispielsweise kein Zugang zu Toiletten während der Arbeit, extrem lange Arbeitszeiten, 10 bis 12 Stunden in der Sonne am Feld arbeiten, nicht zu wissen teilweise, für wen man arbeitet, welchen Lohn man behält, erhält und genau, einfach viele strukturelle Probleme, die im Film aufgezeigt werden, aber die sich genauso auch auf den österreichischen Kontext übertragen lassen.
Also ein bisschen ausführen, welche Missstände in welcher Form es in Österreich gibt?
Wie gesagt, also es ist zum einen einfach eine extrem harte und schwere Arbeit. Es ist sehr oft der Fall, dass Erntearbeiterinnen oder Landarbeiterinnen unter Kollektivvertrag bezahlt werden, dass es mangelnde Infrastruktur in der Unterkunft gibt, dass erhöhte Zahlungen zum Beispiel auch für Unterkünfte oder Verpflegung, die auch gegen die rechtlichen Bestimmungen verstoßen, die Regel sind. Keine Zuschläge für Überstunden, aber teilweise auch starke Gefälle, je nach also Gefälle im Lohn, je nachdem, welchen Status auch gewisse Erntearbeiterinnen haben, beispielsweise österreichische Erntearbeiterinnen, die einen Stundenlohn erhalten und dann auf der anderen Seite migrantische Arbeiterinnen, die einen Akkordlohn bezahlt bekommen, der beispielsweise im Fall Spargel 70 Cent pro geerntetem Kilo Spargel ist, was, um dann auf einen Stundenlohn zu kommen von 20 Euro, sagen wir mal, muss man eben 30 Kilo Spargel in der Stunde ernten. Und vielleicht ein anderer Aspekt, der auch sich quasi durchzieht, dass im System einfach extreme Abhängigkeiten bestehen. Nicht nur auf der Seite der Landarbeiterinnen, aber natürlich auch der Produzentinnen, die in einem sehr starken Abhängigkeitsverhältnis zu den großen Handelsketten und so weiter stehen.
Lass uns über die Produzentinnen noch genauer sprechen, aber vielleicht können wir zuerst kurz über den Begriff der Ausbeutung den noch ein bisschen präzisieren, weil, also wenn man den Film anschaut, ist man vermutlich schockiert, aber wenn man das ein bisschen versucht präziser zu definieren, wo würdest du sagen, wird quasi eine schlechte Behandlung wirklich zur Ausbeutung?
Aus meiner Sicht liegt dann eine Ausbeutung vor, wenn grundlegende Arbeitsrechte, auf die wir uns in der Gesellschaft geeinigt haben, die rechtlich festgeschrieben sind, einfach systemisch unterwandert werden. Also systematische Unterbezahlung, fehlende Schutzmaßnahmen, Diskriminierung und eben auch die erwähnte Abhängigkeit von den Arbeitgebern.
Du hast gerade auch das Thema der Produzentinnen erwähnt, die auch abhängig sind vom System. Das ist auch ein Aspekt, der im Film vorkommt, der Pickers. Also ein Landwirt wird zitiert, dass er auch unter extrem großem Druck steht, seine Produkte zu extrem niedrigen Preisen verkaufen muss. Und es wirkt so, als ob er quasi ebenfalls ein Opfer ist und weit davon entfernt ein Täter. Also sind die Landwirte hier wirklich mehr Opfer als Täter? Und wer profitiert denn eigentlich von diesem Ausbeutungssystem? Sind das im Prinzip nur wir als Konsumentinnen, die dann günstige Produkte im Supermarkt kaufen können?
Also zu deiner ersten Frage, sind Produzentinnen Opfer oder Täter? Also natürlich sind auch Bauern und Bäuerinnen Opfer des Systems, also extremer Preisdruck, kaum Spielraum, und um auch wirklich faire Löhne zu zahlen, weil es eben den Druck gibt, günstig an Großkonzerne oder diese großen Handelsketten, von denen es einfach auch in Österreich nur sehr wenige gibt, die einfach den Großteil des Markts kontrollieren, an die ihre Produkte zu verkaufen. Also auch hier natürlich stehen auch die Produzentinnen extrem unter Druck. Wer profitiert davon? Zuallererst natürlich wir Konsumentinnen, weil wir dann einfach günstigere Preise für die Produkte zahlen, die nicht den wirklichen Wert des Produkts widerspiegeln. Aber natürlich auch große Betriebe, die quasi einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber den Betrieben, die gesetzlich konform produzieren. Dann natürlich die Handelsketten, die einen Großteil des Verkaufspreises erhalten, also in der Regel so 50% des Preises geht an die Handelsketten und nicht an die Produzentinnen oder Landarbeiterinnen, die an einem Beispiel von Radieschen zum Beispiel nur 3% des Verkaufspreises erhalten. Und wer auch profitiert, sind natürlich auch die Vermittler, die Arbeitskräfte an Produzentinnen vermitteln. Und natürlich auch von diesem System.
Vermittler, meinst du internationale Vermittler oder innerhalb auch eines Landes?
Also solche Agenturen, so Arbeitsvermittlungsagenturen, genau, die quasi Arbeiterinnen in Drittstaaten oder im europäischen Ausland anwerben und sie dann nach Österreich oder in andere Länder vermitteln.
Okay, aber das heißt, die Landwirtinnen wären im Prinzip gar nicht in der Lage, höhere Preise zu verlangen, um ihre Arbeiterinnen anständig zu behandeln?
Es gibt ja auch nicht nur diese Betriebe oder diese Landwirtinnen. Also es gibt auch einen großen Anteil der Bauern und Bäuerinnen, die eben in der Tat ihre Arbeitskräfte fair bezahlen und für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Aber natürlich ist es schwierig, dann im Wettbewerb mitzuhalten mit eben den anderen Produzentinnen, die sich nicht an die Spielregeln halten. Deswegen ist es in der Tat sehr schwierig, diese Umstände zu verbessern. Aber es gibt bereits Initiativen, eine davon wie SOS Rosano, die ja auch in The Pickers porträtiert wird. Die haben es schon geschafft, sozusagen faire Arbeitsbedingungen und leistbare Preise zu gewährleisten, und zwar ja durch eine Reduktion von Zwischenstufen in der Wertschöpfungskette, und die uns auch jetzt heute schon zeigen, dass das möglich ist.
Ja, darüber werden wir auch noch sprechen. Du hast aber gemeint, auch das Thema, der wahre Wert der Produkte wird nicht immer wieder gespiegelt im Preis, zu dem wir sie kaufen können. Das ist ja gerade angesichts der aktuellen Thematik mit Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten schon ein relativ gewichtiges Thema. Das heißt, inwieweit sind ausbeutungsfreie, fair produzierte Lebensmittel mit leistbaren Preisen überhaupt vereinbar? Das lautet quasi die Idee, dass wir einfach höhere Preise zahlen müssen für die Lebensmittel, damit sie fair produziert werden können?
Ja, ich glaube, zu einem Teil bedeutet das, dass wir bereit sein müssen, für gute Lebensmittel auch einen guten Preis zu bezahlen. Es ist in der Tat schwierig, dass das zu vereinbaren ist mit eben fairen Löhnen, guten Arbeitsbedingungen, guter Produktion und gleichzeitig faire Preise zu haben. Aber es kommt wirklich darauf an, diese Machtgefälle innerhalb der Wertschöpfungsketten auch anzugreifen, dass wir hier zu einer Umverteilung der Wertschöpfung kommen, eben hin zu den Arbeiterinnen und zu denen, die wirklich am Feld stehen und für uns diese Lebensmittel produzieren. Und es gibt ja auch schon sehr viele Formen, wo eben diese Zwischenketten ausgeschaltet werden, sag ich mal, beispielsweise über Direktvermarktung, über alternative Lebensmittelstrukturen, wie beispielsweise Foodcoops oder solidarische Landwirtschaft. Außerdem gibt es auch ganz viele Beispiele mittlerweile schon, im Ausland, aber auch in Wien von zum Beispiel kooperativen Supermärkten, wo auch wir als Konsumentinnen dazu beitragen, dass Preise leistbarer sind, indem wir einen Teil der Arbeit zum Beispiel selber machen, die im Supermarkt anfällt und uns ja engagieren, teilhaben und so auch quasi die Möglichkeit haben, für uns selber bessere Preise zu gewährleisten.
Ja, lass uns genauer darüber sprechen, was man tun kann, also sowohl wir als Konsumentinnen, wie Unternehmen anders organisiert sein können und auch was die Politik zu tun hat in dieser Hinsicht. Aber lass uns vielleicht bei der Ebene von uns selbst quasi beginnen, also bei uns als Konsumentinnen. Wenn ich, du hast jetzt schon ein paar spannende Hinweise gegeben, aber wenn ich jetzt in einen klassischen Supermarkt gehe, dann sehe ich ja nicht am Etikett vom Obst oder vom Gemüse, ob da jetzt Ausbeutung drinnen steckt oder nicht. Ja, also ich weiß es einfach nicht. Ja. Wie kann ich da in einer Art und Weise einkaufen, konsumieren, die eben solche Missstände nicht unterstützt?
Ja, also ich meine, wir haben vielfältige Möglichkeiten, auch als Konsumentinnen bewusst zu konsumieren. Ich möchte gleichzeitig sagen, dass wir die Verantwortung für bewussten Konsum nicht hauptsächlich bei den Konsumentinnen sehen, sondern dass wir argumentieren, dass es eine politische Handlung braucht und strukturelle Maßnahmen gesetzt werden müssen, die eben einen bewussten und nachhaltigen Konsum und natürlich auch fairen Konsum möglich machen. Aber im Supermarkt, ja, man hat natürlich die Möglichkeit, auf gewisse Siegel auch zu schauen, wie beispielsweise Fairtrade oder andere. Es gibt beispielsweise eine Initiative, die Assoziazione No Cup zum Beispiel aus Süditalien, die Tomaten und Passata und vielfältige Produkte mafiafrei produzieren, also wo quasi auch schon allein über den Kauf ihrer Produkte man schon quasi eine gewisse Gewährleistung von Fairness, geregelten Arbeitsbedingungen und so weiter hat.
Aber lass mich kurz einhaken. Du hast Fairtrade genannt. Das ist ein tolles Gütesiegel. Allerdings betrifft das nur Produkte aus dem globalen Süden und nicht aus dem europäischen Süden sozusagen. Das heißt, in dem Fall hilft uns das leider nicht weiter. Und auch so Initiativen wie No Cup oder SOS Rosano, was im Film vorkommt, das findet sich jetzt auch nicht bei mir im Supermarkt um die Ecke. Also das sind tolle Dinge, aber die Möglichkeiten scheinen ein bisschen begrenzt für mich als Konsument.
Ja, ich glaube, es geht dabei auch viel um Näheverhältnisse. Also wie nah bin ich an den Lebensmitteln und an den Produzentinnen, die meine Lebensmittel produzieren, auch dran? Also es lohnt sich immer, sag ich mal, hinzufahren und sich selber ein Bild zu machen, Vertrauen zu schöpfen, auch direkte Beziehungen zu den Menschen zu pflegen, die unsere Lebensmittel herstellen. Und eben so gewisse Initiativen wie Foodcoop, solidarische Landwirtschaften, die es einfach mittlerweile wirklich überall gibt und wo auch der Zugang dazu leicht ist. Also ich kann wirklich nur jede Person dazu motivieren, sich in einer solchen Initiative zu engagieren und ihre Lebensmittel eben über alternative Versorgungsstrukturen zu beziehen. Also da sind wir schon auch, sag ich mal, angehalten dazu, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen und uns auch selber ein Bild davon machen, was steckt wirklich in diesem Produkt.
Gehen wir mal davon aus, dass ich keine Ahnung habe von alternativen Strukturen. Wie und wo fange ich da am besten an, mich zu informieren und wie mache ich den ersten Schritt?
Also einfach das Internet bietet, da ist eine gute Quelle. Einfach mal eingeben, den Wohnort, an dem du lebst und vielleicht Foodcoops in deiner Nähe rauszusuchen, dort mal anzurufen, zu fragen, ob es möglich ist, einfach mal vorbeizukommen. Auch Initiativen solidarischer Landwirtschaft sind online dokumentiert. Also in Österreich gibt es eben das Netzwerk Solar wie Leben, die auch alle solidarischen Landwirtschaftsinitiativen in Österreich dort vorstellen und leicht zugänglich machen und leicht auffindbar machen, auch im Internet. Ja, vielleicht noch ein Beispiel. Eben, ich hatte ja vorher schon die kooperativen Supermärkte erwähnt, wenn die Hörer und Hörerinnen zum Beispiel in Wien sind, also auch einfach wirklich einfach mal vorbeizuschauen bei Mila im 12. Bezirk. Es gibt dort Infoabende, man kann sich einfach Informationen dazu einholen, wie diese Initiativen funktionieren und es ist einfach, ja, ein niederschwelliger Zugang, so niederschwellig, wie es eben einfach nur möglich ist, um auch das Engagement und den Kontakt zu diesen Initiativen einfach leicht zu gestalten.
Könntest du das Konzept der solidarischen Landwirtschaft kurz erklären?
Ja, also die solidarische Landwirtschaft funktioniert so, dass also sie schafft sozusagen sowohl für die Bauern und Bäuerinnen als auch für uns als Konsumentinnen eine gewisse Sicherheit, indem wir uns quasi schon vor der Saison einen Ernteanteil sichern, einen Ernteanteil an der Produktion dieser eben dieser solidarischen Landwirtschaftsinitiative. Wir bezahlen einen regulären Preis und bekommen dafür wöchentlich Obst und Gemüse, aber vielleicht auch Milchprodukte oder Brot. Das ist ganz unterschiedlich, was dort angeboten wird. Und für die Bauern und Bäuerinnen gibt es eine Sicherheit, weil sie eben ihr Einkommen schon über die komplette Saison gesichert haben. Das heißt, sollte es zum Beispiel auch zu unerwarteten Ernteausfällen kommen durch extremen Wetterereignisse, zum Beispiel extremen Hagel, sind die Bauern und Bäuerinnen trotzdem abgesichert, dass sie ihr Einkommen über die Saison hinweg schon gewährleistet und schon eingenommen haben.
Also ein ähnliches System auch wie Food Coops?
Ja, also Food Coops sind ja Einkaufsgemeinschaften, also das sind Initiativen der Konsumentinnen, die sich zusammenschließen und dann eben bei verschiedenen Bauern und Bäuerinnen in ihrer Umgebung gute Lebensmittel gemeinsam einkaufen. Solidarische Landwirtschaften, da kommt die Initiative dann von den bäuerlichen Betrieben selbst.
Aber was diese Initiativen verbindet, und das ist vielleicht auch die Brücke zu Initiativen, zu Kooperativen wie SOS Rosarno, die im Film auch vorkommen. Das ist eine südeuropäische, eine süditalienische Kooperative, die soziale, solidarische Landwirtschaft betreibt und unter anderem Orangen produziert, die auch zumindest in die Schweiz, glaube ich, exportiert werden. Und der Vertreter von SOS Rosarno im Film sagt, ja, also sie behandeln ihre Beschäftigten fair und das sieht man auch. Aber gleichzeitig, und das ist vielleicht irgendwie die Überraschung, verkaufen sie ihre Produkte zu einem ähnlichen Preis wie auch andere Produkte im Supermarkt verkauft werden. Er sagt, ja, so der wesentliche Hebelpunkt, und das hast auch du angedeutet, ist so die Reduzierung von Zwischenstufen in der Wertschöpfungskette. Ist das, und das ist auch wiederum eine Parallele zu Food Coops und der solidarischen Landwirtschaft, die du erwähnt hast, ist das wirklich so ein relevanter Punkt, diese Reduzierung von Zwischenstufen in der Wertschöpfungskette? Kann das so einen Unterschied machen?
Nach unseren Analysen schon. Wenn man sich eben, ich hatte ja das Beispiel gebracht, dass eben 50% des Einkaufspreises bei den Handelsketten bleiben. Wenn man diese 50% an Arbeiterinnen umverteilen würde, dann hätte das ja schon einen maßgeblichen Einfluss auf deren Auskommen und auf deren Lohn. Ich glaube, es ist wirklich eine sehr vielversprechende Arbeit und gleichzeitig auch ein Weg, vorhandene Machtverhältnisse auch anzugreifen und diese Macht wieder in unsere eigenen Hände zu bringen, sozusagen, von denen, die produzieren und von denen, die eben als Konsumentin die Lebensmittel am Ende am Tisch haben.
Also die großen Lebensmittelkonzerne würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber sie leisten ja auch etwas für das Geld, das sie bekommen. Lebensmittel verteilen ist ja auch irgendwie, passiert auch nicht von selbst. Ist das nicht irgendwie ein Argument, dass die auch quasi einen Wert erbringen für das Geld, das bei ihnen bleibt?
Natürlich kann man so argumentieren und ich möchte auch nicht anzweifeln, dass da auch quasi eine Leistung für uns erbracht wird, die auch entlohnt werden muss. Aber ich würde schon anzweifeln, dass mehr als die Hälfte der Wertschöpfung dass es kein faires System ist, in dem wir sind, in dem einfach gewisse Akteure innerhalb der Wertschöpfungskette das meiste des Preises einstreifen und andere Elemente oder andere Akteure in der Wertschöpfungskette viel weniger davon erhalten, obwohl sie wahrscheinlich einen genauso oder maßgeblicheren Teil noch zur Produktion dieser Lebensmittel beitragen.
Ja, es gibt also jede Menge alternative Initiativen und Organisationen bereits. Warum gibt es eigentlich nicht mehr davon? Was sind die Hürden, die es zu beseitigen gelte?
Die Hürden sind natürlich, also ja, dass es einfach eine extreme Konkurrenz auch innerhalb des Systems gibt, dass der Preisdruck sehr hoch ist, der finanzielle Druck und dem diese Initiativen natürlich auch standhalten müssen, sehr hoch ist. Aber es gibt schon wahnsinnig viele dieser Initiativen. Sie sind vielleicht nur nicht so sichtbar, aber wenn man einmal sich damit beschäftigt, einmal im Internet schaut, wie viele dieser Initiativen gibt's denn eigentlich in meiner Umgebung, wird man feststellen, dass es da doch eigentlich überall Initiativen gibt. und die gar nicht so wenig da sind, wie man jetzt vielleicht so glauben würde.
Aber lass uns auch mal über die Politik sprechen, die ja auch eine wesentliche Rolle zu spielen hat. Also was wäre die Aufforderung an die Politik? Wie kann sie Rahmenbedingungen schaffen, die auch das ganze System verbessert? Was auch im Film vorkommt, ist, dass zum Teil auch relativ akzeptable Mindestlöhne eigentlich gelten, die aber de facto einfach nicht eingehalten werden. Das heißt, nur weil es Gesetze gibt, die die Politik beschlossen hat, heißt das nicht unbedingt, dass sich die Praxis tatsächlich auch verbessert.
Also ja, wir haben schon wir können den Anspruch an die Politik haben, dass sie oder ihre Organe auch dazu in der Lage sind, eben diese gesetzlichen Mindeststandards auch zu gewährleisten. Das heißt, in der Landwirtschaft beispielsweise auch Kontrollen durchzuführen. Also, dass es quasi auch regelmäßiges Monitoring gibt, das kontrolliert, ob die Einhaltung von Arbeitsrechten sichergestellt ist. Wir wissen, dass auch teilweise schon frühzeitige Warnungen gibt, wenn Kontrollen stattfinden, so dass eben auch Landwirte und Landwirtinnen die Möglichkeit haben, sich auch darauf vorzubereiten und eben undokumentierte Arbeitskräfte beispielsweise für kurze Zeit vom Hof zu bringen, um nachher wieder genau dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Aus meiner Tätigkeit bei FIAN, vielleicht noch einen Aspekt. Wir arbeiten sehr stark zu einem internationalen, aber jetzt auch spezifisch zu einem europäischen Lieferkettengesetz, was uns eben auch wieder ermöglicht, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die einfach Transparenzen entlang der Wertschöpfungskette und Lieferkette gewährleisten und auch Unternehmen in die Pflicht nimmt, diesen Mindeststandards und zumindest menschenrechtlichen Standards gerecht zu werden.
Lass uns über das europäische Lieferkettengesetz sprechen. Was ist da der Status und inwiefern kann das solche Missstände, wie sie eben im Film gezeigt werden, beim Thema migrantische Erntehelferinnen in Südeuropa wirklich dem entgegenwirken?
Genau, also das Lieferkettengesetz ist eben eine rechtliche und gesetzliche Handhabe, Unternehmen in die Pflicht zu nehmen und auch die Gewährleistung von menschenrechtlichen und Umweltstandards entlang der gesamten Lieferkette offen zu legen, darüber zu berichten. Also es beinhaltet auch gewisse Berichtspflichten gegenüber den Unternehmen. Der aktuelle Stand des Lieferkettengesetzes ist, dass es eben auf europäischer Ebene jetzt noch einmal aufgerollt wird und in einem größeren Omnibusverfahren erneut verhandelt wird. Also das, was eigentlich schon beschlossen wurde, ist jetzt sozusagen wieder rückgängig gemacht worden. Und wir sind jetzt gemeinsam in einer Allianz mit ganz vielen anderen Organisationen dabei, politische Arbeit zu machen und auch den Druck aufrechtzuerhalten, dass dieses Lieferkettengesetz mindestens so stark bleibt, wie es ursprünglich anvisiert oder schon bereits durch die politischen Ebenen durchgegangen ist. Genau, dass es da also nicht zu einer weiteren Abschwächung kommt. Also da gilt es auch jetzt einfach dran zu bleiben und den Druck aufrechtzuerhalten.
Wäre dann eine Konsequenz davon ganz konkret, dass ein Lebensmittelkonzern in Österreich darüber Bericht erstatten müsste, unter welchen Bedingungen die Paradeiser in Süditalien gepflückt worden sind? Also würde das diese Art von Transparenz dann schaffen, die eigentlich ein Problem ist, wenn ich als Konsument ins Geschäft gehe und eigentlich nicht weiß, wie schaut der Produktionsprozess dahinter, hinter den Produkten wirklich aus?
Ja, genau. Und das wäre auch also ein weiterer Aspekt, abgesehen von dieser Transparenz und auch dieser Berichtspflicht darüber, gibt es uns natürlich auch eine Handhabe, dann auch gesetzlich dagegen vorzugehen. Das heißt, dass auch Menschenrechtsverletzungen, die im globalen Süden passieren, also irgendwann entlang der Lieferkette passieren, dass sie auch in Österreich vor österreichischen Gerichten verhandelbar sind, was bisher nicht der Fall ist. Und das ist sozusagen auch über das erste Glied der Lieferkette hinausgeht, sondern wirklich bis zum letzten Subunternehmer, der mit mir in einer geschäftlichen Beziehung steht, mit mir als Unternehmen.
Elisabeth, vielen Dank.
Danke dir.
Das war Folge 1118 von Radio Attac. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, eine andere Welt ist möglich.
Radio Attac gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.